Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Einer der letzten Beat-Poeten ist im Alter von 101 Jahr gestorben. Lawrence Ferlinghetti. So richtig in seinem Element war er, wenn er in seinem legendären Buchladen City Lights in San Francisco Gedichte dahin schnodderte.
Unterwäsche für Frauen hält die Dinge oben. Unterwäsche für Männer hält die Dinge unten. Unterwäsche ist eine Sache, die Männer und Frauen gemeinsam haben. Unterwäsche ist alles, was zwischen uns steht.
Wir würdigen den Beatnik Ferlinghetti etwas später in dieser Stunde. Zunächst geht's um neue offene Briefe an die Kulturstaatsministerin. Heute kommen sie unter anderem von Buchhändlern und Verlegerinnen. Und wir lauschen auf das Rauschen vom Mars. Die ersten Sounds machen in einem Video der NASA die Runde. Heute habe ich mal wieder ein neues Wort gelernt. Bibliodiversität. Gemeint ist damit literarische Vielfalt, auch die Vielfalt der Meinungen, die sich in Büchern niederschlägt. Durch die Corona-Pandemie sind viele unabhängige Buchhandlungen in existenzielle Krisen geraten, weshalb die Leipziger Kurt-Wolf-Stiftung die Bibliodiversität gefährdet sieht. In einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Kulturministerien der Länder appelliert die Stiftung heute daran, die aktuellen Corona-Einschränkungen für Buchhandlungen zu überdenken. Ich bin mit Jörg Sundermeier verbunden. Als Journalist und Gründer des Berliner Verbrecherverlages macht er sich schon lange stark für die Bibliodiversität. Guten Abend, Herr Sundermeier.
Guten Abend.
Sie haben den offenen Brief mit unterschrieben. Was ist Ihre Hauptkritik an den Corona-Auflagen für den Buchhandel?
Wir glauben sehr wohl, dass es Corona-Auflagen geben muss, aber die sind sehr unterschiedlich. In Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt sind die Buchhandlungen geöffnet, können auch natürlich unter allen Vorsichtsmaßnahmen betreten werden. In einigen Bundesländern, beispielsweise Sachsen, konnte bis vor kurzem nicht mal Click and Collect gemacht werden. Das heißt, sie konnten nicht mal bestellen und dann in der Buchhandlung das natürlich auch unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen abholen. Das finden wir sehr schwierig. Das andere ist, dass natürlich der eh schon sehr große Feind, sage ich mal, des stationären Buchhandels, der Online-Buchhandel sehr davon profitiert und natürlich ganz besonders ein amerikanischer Konzern. Und dass jetzt auch in den Supermärkten die Buchabteilungen peu à peu ausgebaut werden und sie plötzlich in den Discountern immer mehr Bücher sehen, die sie so eben nicht mehr in der normalen Buchhandlung erwerben können. Da glauben wir, wird eine deutliche Lücke gerissen.
Warum macht es für Sie als Verleger einen Unterschied, ob ich ein Buch aus Ihrem Verbrecherverlag jetzt online bei einer Großbuchhandlung oder einem Versand bestelle oder in der Kiezbuchhandlung um die Ecke?
Das ist, glaube ich, eine Frage der politischen Entscheidungen letztendlich.
Gelesen wird, ja.
Gelesen wird, auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen zu. Es ist allerdings so, dass einige Firmen und gerade die, die sich jetzt nicht unbedingt für die Inhalte des Buches so sehr interessieren, einfach nur die Bestsellerlisten rauf und runter beten, da die Bestsellerlisten natürlich im Vornherein nicht feststehen, werden die Bücher vor allen Dingen gefeatured, von denen wiederum die Verlage behaupten, es werden Bestseller oder die Verlage sogar finanziell unterstützen. Und das können sich größere Verlage natürlich leisten, kleinere eben nicht. Da fallen viele Sachen hinten runter und auch viele Inhalte hinten runter und es sind dann immer, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, die etwas immer gleichen Romane und die immer etwas gleichen Kinderbücher, die dann gekauft werden. Und spätestens bei den Kinderbüchern halte ich es für geradezu sehr gefährlich.
Sie haben die Discounter angesprochen, die ihre Buchregale jetzt auch immer weiter ausbauen. Wer entscheidet eigentlich, welche Bücher in den Supermarkt kommen?
Da gibt es wiederum Zusammenarbeit mit verschiedenen größeren Buchhandelsketten, die dann diese Discounter beliefern und das oft auch einfach nur nach den Bestsellerlisten bzw. nach der Erwartung der Bestsellerliste. Die Bücher, von denen man annimmt, sie werden morgen Bestseller sein, danach werden die beliefert. Und eine gewisse Diversität innerhalb der Gattungen, innerhalb der Texte oder so findet da kaum statt.
Aber nun ist es ja so, dass tatsächlich nach und nach jede Branche eine nach der anderen formuliert, es sei richtig, nicht sofort alle Läden wieder aufzumachen. Aber jede Branche für sich will es dann eigentlich doch. Warum ist eine Buchhandlung wichtiger als ein Schuhgeschäft?
Ich glaube nicht, dass eine Buchhandlung wichtiger als ein Schuhgeschäft ist, denn wenn sie an den Füßen frieren, kann sie auch nicht mehr gut lesen. Aber ich glaube, dass es sehr wohl zu unserer gesellschaftlichen Selbstvergewisserung gehört, was in Büchern stattfindet, dass eben so viele Politikerinnen und Politiker Bücher schreiben, hat ja einen Grund. Auch weil man viele komplexere Sachen nicht in Zeitungsartikeln oder kürzeren Radiobeiträgen darlegen kann. Ich glaube da an den Text und ich glaube an die Textstrecke. Und dann gibt es auch viele andere Probleme, die Bücher besser behandeln können oder die Kinderbücher beispielsweise anschieben können. Es geht eben nicht immer nur daran, was ist das Schöne auf dem Pferdehof, sondern man kann durchaus auch darin verhandeln, wie können alle Kinder miteinander spielen, egal welche Hautfarbe sie haben, egal ob sie behindert sind oder nicht. Auch dafür sind Kinderbücher vermittelnde Bücher und das muss sich erst peu à peu durchsetzen. Und oft gewinnt aber das Durchschnittliche und das einfach nur Niedliche, das aber eben nicht immer das einzig Wahre ist, aber natürlich auch seine Berechtigung hat.
Nun hat die Kulturstaatsministerin heute der Buchbranche weitere 50 Millionen Euro Unterstützung zugesagt. Die sollen Buchhandlungen und Verlagen zugutekommen. Ist das die Lösung des Problems?
Ich freue mich natürlich sehr darüber und finde das fantastisch und muss sagen, ich freue mich auch sehr über den Einsatz der Kulturstaatsministerin. Ich glaube aber, das kann nicht die einzige Lösung sein, denn sie können eben, und da ist es egal, ob es um Schuhläden geht oder um Buchläden, um Schuhfabriken oder um Verlage, diese müssen auch tatsächlich weiterhin ihr Angebot sichtbar machen können, zeigen können, was es alles gibt. Und wenn das nicht geht, wird da trotzdem etwas verschwinden. Und es geht eben doch darum, auch diese Sichtbarkeit weiterherzustellen. Aber wie gesagt, das ist mir nochmal ganz wichtig, wir möchten keine Eröffnungsorgie oder dergleichen veranstalten, sondern wir möchten, dass es möglich ist, im unabhängigen Buchhandel weiterhin zu kaufen, aber natürlich unter Wahrung aller Sicherheitsauflagen.
Ich möchte nochmal auf die Unterstützung vom Bund zurückkommen. Der hatte ja Verlage und Buchhandlungen schon in einem ersten Schritt mit 20 Millionen Euro unterstützt im Rahmen dieses Konjunkturprogramms Neustart Kultur. In diesem Topf soll es laut Börsenverein noch immer Geld geben. Da soll noch was übrig sein. Wie kommt das? Sind die Anträge zu kompliziert?
Ich glaube gar nicht, dass die Anträge zu kompliziert sind. Tatsächlich ist die Buchbranche eine sehr gebeutelte Branche, die sehr, sehr lange keine Unterstützung erhalten hat. Gerade Monika Grütters, aber mit dem Deutschen Buchhandlungspreis, mit dem Deutschen Verlagspreis macht es bereits anders. Viele glauben, dass diese Sachen nicht für sie vorgesehen sind und trauen sich gar nicht zu beantragen. Ich glaube, das ist das große Problem, dass viele tatsächlich denken, sie können gar nicht beantragen, weil sie sich dann nicht richtig einlesen. Obwohl es ja gerade dazu gedacht ist, dass alle es bekommen können und alle mitmachen sollen, wenn möglich auch.
Also dies tatsächlich jetzt auch ein Appell. Kümmert euch um diese Anträge.
Auf jeden Fall. Das ist auch ein Appell an die eigene Branche. Und das ist auch ein Appell, wir sagen ja auch ganz klar, Leute, ihr müsst euch aber auch um die Sicherheitsauflagen kümmern. Und ihr müsst dafür sorgen, dass auf so und so viel Quadratmeter nur so und so viele Leute sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal ist der Tisch in der Tür besser als eine schlecht geöffnete Buchhandlung. Nur eine geschlossene Buchhandlung halte ich für sehr problematisch, weil da doch dann einfach vieles nicht mehr geht.
Hören Sie schon von Geschäftsaufgaben?
Tatsächlich hat mir jetzt mehrfach unsere Vertreterin, die natürlich momentan auch nicht durch die Buchhandlung reisen, sondern eine Online-Konferenz nach der anderen machen, haben jetzt mehrfach schon angeboten bekommen, wisst ihr vielleicht Nachfolger für uns? Viele ältere Buchhändlerinnen und Buchhändler sagen, wir schaffen das nicht mehr. Das ist der Krisen zu viele. Und die möchten dann gern sich aufs alte Teil zurückziehen und verkaufen. Ich glaube aber nicht, dass in dieser Krise gerade so viele Jungbuchhändlerinnen und Jungbuchhändler da sind, die das übernehmen möchten. Leider.
Der Journalist und Verleger Jörg Sundermeier appelliert mit Kolleginnen und Kollegen an die Politik, die Buchhandlungen in ganz Deutschland zu öffnen. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Sundermeier.
Ich danke Ihnen.
Und es gibt derzeit viele offene Briefe, die die Kulturstaatsministerin erreichen. Gestern schrieb der Deutsche Bühnenverein, haben wir hier im Fazit berichtet, er fordert einen Stufenplan zur Öffnung der Theater. Doch bis dahin werden wohl noch ein paar Wochen vergehen. Theater, Kinos, die Buchbranche und wie gerade gehört auch die Buchbranche, auch die Musikszene, allen steht das Wasser gerade bis zum Hals. Besonders hoch steigt es in der freien Szene und um die geht's in der neuen Ausgabe unseres Theaterpodcasts. Obwohl es auch für die freie Szene staatliche Hilfsprogramme gibt, hat die Schauspielerin Julischka Eichel ihre Notlage in einem offenen Brief auf den Punkt gebracht.
Es gab den Punkt, da musste ich es schreiben, weil ich das Gefühl habe, keiner weiß es. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, man muss ziemlich deutlich seine Haltung sagen. Und dann gab es wirklich einfach den Moment, ich habe mich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und ich hatte auch noch nicht im Kopf, dass der öffentlich sein sollte, sondern ich habe einfach geschrieben, dass die versteht, um was es, also die Frau Grütters, um was es hier eigentlich geht und was das Problem ist. Und dann habe ich ja beim Schreiben auch gemerkt, dass es durchaus auch andere Themen hat, also wie, dass unsere Theater sich nicht verhalten. Und dann habe ich mit dem Ensemble-Netzwerk gesprochen und die sind ziemlich gut dabei, uns zu helfen und zu informieren und auch für unsere Sache zu kämpfen. Und denen habe ich das praktisch zur Info geschickt und die meinten dann, Juliska, du musst das veröffentlichen.
Welche Reaktionen es auf Juliska Eichels offenen Brief gibt und wie es anderen freien Künstlerinnen und Autoren in der Krise geht, davon handelt unser neuer Theaterpodcast im Förderirrgarten, die freie Szene in der Pandemie. Ich verstehe nicht, warum sie uns ins Gefängnis werfen, wo wir doch noch stärker daraus hervorgehen. Das fragt die kurdische Künstlerin und Journalistin Sera Dogan, die selbst wegen ihrer kritischen Bilder 3 Jahre inhaftiert war. Dogan ist an einem neuen Projekt des Berliner Gorki-Theaters beteiligt. Stronger Still widmet sich ab Freitag Künstlerinnen und Journalisten, die Erdogans Unterdrückungsmechanismen am eigenen Leib zu spüren bekommen haben.
Der Kerker macht taub. Man muss sich immer wieder die Ohren zuhalten, um zwischen den unablässig hallenden Mauern nicht den Gehörsinn zu verlieren.
In 12 kurzen Videos erzählen die Schauspielerin Ceci de Terzian und ein Kollege von den kleinen Dingen, die in Haft so wichtig sind.
Ich finde das gerade in der heutigen Zeit so wichtig, wo so viel Meinungsmacherei und aufgebauschte Emotionalität vorherrscht, die auch so ansteckend ist, sich den Raum der Stille zu nehmen, um selbst zu überprüfen und nachzudenken.
Das Projekt am Maxim-Gorki-Theater zeigt, auch unter noch so widrigen Umständen arbeiten Künstler weiter, selbst in Gefängniszellen.
Grup Yorum ist die bekannteste Protestmusikband der Türkei. 1989, während Grup Yorum im Studio an ihrem neuen Album arbeiteten, wurde die gesamte Gruppe festgesetzt. Sie entschieden, ihre Arbeiten im Gefängnis fortzusetzen. Aber wie? Instrumente sind nicht erlaubt. Aus einem Kunststoffschlauch am Wasserhahn schnitzten sie eine Flöte. Die Röntgenaufnahmen, die bewiesen, dass Polizeiprügel ihre Knochen gebrochen hatten, zogen sie auf eine Zarge und hatten so eine Trommel. Aus den Stielen von Einmalrasierern bastelten sie eine Panflöte. Dazu schnitten sie ein Teil ab, stopften die Stiele unterschiedlich mit Papier und klebten diese mit Tesafilm aneinander.
Und das klang dann so.
Diese Texte, die berühren mich emotional sehr. Distanz ist nötig, um nicht in eine ungewollte Betroffenheit zu kommen und um den Geschichten den Anmut zu geben, die sie in sich tragen und auch den Zuhörer und den Zuschauer den Raum zu lassen, selbst von sich heraus eine sensitive Berührung entstehen lassen zu können.
In den 12 Videos werden die kleinen Dinge zur großen Erzählung über die Kreativität von Menschen in Gefängnissen.
Da sind Biografien mit dabei, die eigentlich gar nichts mit Kunst zu tun hatten und während ihrer Inhaftierung den Weg zur Kunst gefunden haben oder der Kunst den Weg zu ihnen durch die Ritze der Wände gefunden hat. Und die Kraft der Kreativität, die Kraft des Geistes, den uns ausmacht als Mensch und wie die Not und Isolation Menschen in ihre spielerische Urkraft zurückbringen.
Auch die Kreativität der kurdischen Künstlerin Sera Doğan hat den Weg in die Videoinstallation gefunden.
Das Gefängnis ist eine leere Leinwand.
Sera Doğan wurde verhaftet, nachdem sie Kämpfe des türkischen Militärs in Kurdistan gemalt hatte. Der Straßenkünstler Banksy prangerte 2018 ihre Inhaftierung mit einem wandfüllenden Werk in New York an.
Sie hatte keine Farben, keine Pinsel, keine Leinwand und Malen war sowieso verboten. Also fing sie an, ihre Farben selbst herzustellen. Aus zerstampften Rucola gewann sie Grün. Hagebutten zerkochte sie zu Magenta. Die Pinsel stellte sie aus Taubenfedern her, die auf den Hof gefallen waren. Oder sie benutzte ihr eigenes Haar um die Leinwand. Ihre Mutter brachte ihr jede Woche am Besuchstag weiße Bekleidung mit, die sie bemalen konnte. Anschließend schmuggelte sie die Bilder mit der dreckigen Wäsche wieder hinaus.
Im Hof des Maxim-Gorki-Theaters hat der Kurator dieser Aktion, der Journalist Can Dündar, eine Standardzelle der türkischen Gefängnisse nachgebaut. Dündar öffnet die Tür zu einem einseitig verspiegelten Kubus im Garten. Der Raum ist klein, ein Bett, Waschkonsole, Stehklo, ein Stuhl.
Also das ist genau der Standard für Journalisten.
Dündar hat selbst 3 Monate in so einem Raum verbracht.
Für Journalisten ist die Türkei eines der größten Gefängnisse der Welt. Wir wetteifern heutzutage mit China. In der Türkei haben wir aktuell mehr als 70 Kollegen im Gefängnis. Es ist unser Land und es brennt. Und da kann man nicht einfach Bilder machen und darüber berichten. Man muss etwas machen.
Kunst oder Aktionismus? Das ist ein schmaler Grat und am Gorki-Theater beherrschen sie es recht gut, beides zu verbinden. Aber für Dündar sei es in dieser Situation sowieso nicht möglich, eine klare Grenze zu ziehen. Dann erzählt er von der Gefängnisbibliothek.
An meinem ersten Tag fragte ich nach der Liste der Bücher und sah 6 meiner Titel auf der Liste. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Zelle wegen Ihrer Schriften und die Gefängnisbibliothek empfiehlt, genau diese zu lesen.
Stronger still. Thomas Franke hat über das neue Projekt des Berliner Gorki-Theaters berichtet mit Künstlerinnen und Journalisten, die die türkischen Gefängnisse von innen gesehen haben. Am Freitag beginnen die Veranstaltungen, vieles ist online zu sehen und Freitag früh sind wir mit Can Dündar zum ausführlichen Interview verabredet, gegen 6:30 in unserer Sendung Studio 9. Perseverance bedeutet auf Deutsch Beharrlichkeit und ist der Name des aktuellen Mars-Rovers. Letzten Donnerstag ist das Landefahrzeug der NASA auf dem roten Planeten angekommen, bestückt mit 19 Kameras und 2 Mikrofonen. Heute wurden die ersten bewegten Bilder und Tonaufnahmen veröffentlicht. Ein 3-Minuten-Video der NASA, auf dem der Mars ja vor allem windig klingt. Windig und rauschend. Auch Frieda Butzmann hat sich dieses Klangmaterial vom Mars angehört. Er ist Komponist, Musiker und selbsterklärter Krachmacher. Guten Abend, Herr Butzmann.
Guten Abend, ja.
Was hören Sie denn da?
Naja, es gibt ja eigentlich so 2 Aufnahmen, habe ich festgestellt. Das eine ist so ein tiefes Bum-Bum, das erinnert mich fast so ein bisschen an Popgeräuschen, wenn man ins Mikrofon reinspricht und praktisch der eigene Wind der Sprache macht dann halt Bum-Bum in der Mikrofonkapsel. Und das andere ist so ein langes, ja, rauschendes Pfeifgeräusch. Beides wird so in den Medien als Wind bezeichnet, was natürlich nicht ganz falsch ist, aber wissen Sie, grundsätzlich ist es ja so, dass Wind selber nicht den geringsten Ton macht. Der Wind macht erst dann einen Ton und erst dann zu hören, wenn er auf irgendetwas trifft und da gebrochen wird und dann Verwirbelungen bildet.
So, wenn ich hier jetzt gegen das Mikrofon puste.
Ja, genau. Das war zwar kein Popgeräusch, weil da haben jetzt die Tiefen gefehlt, aber so, weil wenn sie richtig drauf, machen Sie das doch immer. Pusten war richtig. Ja, okay. Ja, das war nicht so richtig im Wind. Also ich möchte keinen nicht kritisieren, aber wenn Sie so richtig blasen würden, da käme da so ganz tiefe, weil eben die Membran im Mikrofon nicht mehr zur Schwingung angeregt wird, sondern einfach, ja, ist so praktisch angestoßen, attackiert wird und nicht mehr frei schwingen kann, weil der Druck vom Wind zu groß ist. Und so hat sich das auch ein bisschen angehört. Also wenn die sagen Wind, dann ist das schön und ich finde es auch ganz toll. Also die Vorstellung, Wind vom Mars, der Wind nicht vom Wind verweht, sondern der Mars vom Wind verweht hervor. Also ein wahnsinniges, sowohl romantisches als auch Science-Fiction-Bild, ja. Aber es ist letztlich halt, eigentlich sind es da mehr so Störgeräusche vom Mars, nicht von der Ecke nebenan.
Und dieses, was Sie so als so Bum-Bum beschrieben haben, war für mich eher so ein Urgeräusch, fast wie so ein Ultraschall aus dem Mutterleib oder so.
Ein Vorschall aus dem Mutterleib. Ja, ist egal.
Das Weltall ist ja schon immer ein Sehnsuchtsraum der Menschheit. Welche Bedeutung haben da jetzt diese neuen Sounds vom Mars im Kontext, sagen wir mal, der kosmischen Geräuschgeschichte?
Naja, die kosmische Geräuschgeschichte ist sehr groß und wissen Sie, wenn man man denn dann Dinge sieht oder hört oder wahrnimmt, die sehr weit weg sind, ja, oder die einfach nicht zugänglich sind, dann macht man sich natürlich irgendwelche Vorstellungen. Also was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn ich bei YouTube und ähnlichen Videoplattformen zu hören, wie Leute angeblich oder Institutionen, gar wie die NASA oder so, die natürlich Gelder brauchen und deswegen im Gespräch sein wollen, wenn man da hört, wie zum Beispiel Jupiter klingt. Da haben die einfach die kosmische elektromagnetische Strahlung um den Planeten genommen, transponieren das runter und nehmen die Schwingungszahlen eben als musikalisches Ereignis. Aber das ist ungefähr so, wenn ich an Sie mit einem Detektor gehen würde und jeder Mensch oder jedes Wesen, jeder Gegenstand hat auch irgendwo eine elektromagnetische Schicht oder Oberfläche und ich verstärke das und dann kommt ein Ton raus und sagt, das klingt so, wie Sie sind. Verstehen Sie? Das sind so komische Konstruktionen. Ich mag die eigentlich nicht. Ja. Aber andererseits, ich meine, das ist jetzt heute vielleicht schon was anderes, weil das halt so ein direktes Signal ist. Und man muss halt eigentlich sich schon klar sein, also zwei Dinge. Erstens mal, was ist ein Wind da oben? Ja, da herrschen ja ganz andere Zustände als hier. Die Atmosphäre ist ja sehr undicht, also sehr dünn und dadurch kann da gar kein so richtiger Windstoß geschehen. Andererseits aber ist es halt so, und das ist ein Gesetz überall, dass was wir als Töne wahrnehmen, das sind immer Schwingungen. Es sind eigentlich erstmal Schwingungen da und dann...
Das schwingt Ihr Wecker.
Meine Hörgeräte fangen an, die erinnern mich an eine bestimmte Medizin, die ich jetzt nehmen soll. Aber das kann alles, so ist die Welt voller Geräusche. Es kann ruhig in der Sendung drin bleiben. Es sind durchaus eben Schwingungen auf so einem Planeten und von denen hat man zum ersten Mal direkt erfahren. Verstehen Sie, was ich meine? Also zwar digital übertragen, aber es ist im Grunde ein analoger Eindruck. Es ist etwas geschehen da oben. Und wir können das mit unseren erweiternden Sinnen wahrnehmen. Und insofern ist das schon was Besonderes. Ja. Aber es gab ja auch schon, das ist erst 3-4 Jahre her, gab es auch eine Mars-Mission. Da wurden nur die Schwingungen, also Erdbebenschwingungen und andere Schwingungen auf dem Planeten gemessen. Und das hat man natürlich auch dann einfach in Töne umgesetzt. Also da war sowas auch schon ein bisschen wahrnehmbar. Und ich erinnere mich, ich war so traurig, 1999, hat so ein, da gibt es so eine Gruppe Interplanetarische Gesellschaft in England und das ist eigentlich eine Gesellschaft, die jetzt nicht unbedingt ernst zu nehmen ist, aber die haben halt einfach mal bei der NASA angerufen und gesagt, ja, wir möchten auch gern sowas mal für die nächste Mars-Mission vorschlagen und es kostet ja unheimlich viel Geld, wenn man da überhaupt irgendwas, was weiß ich, 10 Gramm hochschicken will, aber die haben das durchgedrückt, dass ein Mikrofon hochschicken dürfen, ja. Angeblich ein Mikrofon, das nur 8 oder 9 Dollar wert war und dieses Mikrofon wäre 1999 das erste Instrument oder das erste menschliche Tonaufnahmegerät gewesen, das Töne runter auf die Erde geschickt hätte. Aber ausgerechnet dieses Lander hieß das Ding, also dieses Marslandegerät ist dann beim Landen kaputt gegangen.
Tja, hat also noch ein bisschen gedauert, 22 Jahre länger. Bei uns im Radio, Herr Butzmann, ist das Rauschen ja eher ein Problem, auch das Ploppen. Wie sehen Sie das als Klangkünstler? Hat das Rauschen durchaus auch ästhetisches Potenzial?
Ja, sicher. Also ich meine, Rauschen ist etwas sehr Feines und Vielfältiges. Also ich erzähle immer gerne auch in meinem neuen Buch, wenn ich mal eins erwähnen darf, Wunderschöne Rückkopplung, beschreibe ich, wie man, als ich jung war, ich bin heute weit über 60, als ich jung war, also in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, da war Rauschen, Geräusche war etwas Ungewolltes. Ach, das ist ein Geräusch, da gehen wir weg, das wollen wir gar nicht hören. Ach, das ist ja mit Geräusch verbunden, das ist nichts. Und Rauschen war etwas, naja, da gab es in der Technik, aber auch in der Erlebniswelt ein sogenanntes weißes Rauschen und ein rosa Rauschen. Das weiße Rauschen war das, wenn das nach Sendeschluss im Fernsehen, man sieht, alles ist weiß da und es macht was übrigens die Hintergrundstrahlung, die elektromagnetische Hintergrundstrahlung vom Weltall ist und eigentlich vom Urknall. Und da hat man so etwas wie Rauschen, weißes Rauschen gekannt. Mhm. Und es gab auch rosa Rauschen, aber nur für Elektrotechniker. Wenn Sie heute aber in einem Lexikon oder bei Wikipedia, vor allem im englischen Wikipedia nachgucken, da finden Sie blaues Rauschen, schwarzes Rauschen, gelbes Rauschen, violettes Rauschen, ich glaube sogar farbloses Rauschen. Das heißt, die Welt des Rauschens ist in ihrer Vielheit und kontinuierlichen Veränderbarkeit eigentlich erst in den letzten 20, 30 Jahren, zumindest auf einer ästhetischen Ebene, überhaupt erst wahrgenommen worden.
Dann würde ich sagen, wenn es das noch nicht gibt, was wir gehört haben, war das rote Rauschen vom Mars.
Ja, das wird man fast meinen, ja.
Der Klangkünstler Frieder ja. Butzmann über die Sounds vom roten Planeten. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Butzmann.
Ja, ich bedanke mich auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Gegen Gérard Depardieu ermittelt die französische Justiz. Dem Schauspieler werden mehrere Vergewaltigungen einer Kollegin in seiner Wohnung in Paris 2018 vorgeworfen. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Die Klägerin habe das eingestellte Verfahren wieder in Gang gebracht. Der 72-Jährige bestreite ihre Anschuldigungen vollständig. Seit 2013 ist er russischer Staatsbürger. Die australische Regierung und Facebook haben ihren Streit beigelegt. Beide Seiten hätten sich auf einen Kompromiss bei den geplanten Gesetzesänderungen geeinigt, sagte Finanzminister Frydenberg. Der Konzern begrüßte in einer Stellungnahme die Einigung. Lena Bodewein.
Die Regierung wollte damit eine fairere Verteilung von Werbeeinnahmen erreichen. Facebook hatte daraufhin in der vergangenen Woche die Seiten von australischen Medienunternehmen gesperrt. Frydenberg nannte das ein bedauerliches Verhalten. Sie seien enttäuscht über das Vorgehen gewesen. Das hat er nach eigenen Angaben auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg gesagt. Nach wie vor wollen sie dafür sorgen, dass Betriebe im Nachrichtenbereich fair entlohnt werden. Das soll jetzt über ein Lizenzierungsverfahren geschehen, ähnlich dem Modell von Facebook News.
Ernsthaft jetzt? Das hat Georg Restle, Chef des ARD-Magazins Monitor, Facebook und Instagram gefragt. Denn auf beiden Kanälen sei der Bericht über den rassistischen Anschlag in Hanau vor einem Jahr gesperrt worden. Auch die Frage, gegen welche Richtlinie verstoßen wurde, sei bislang unbeantwortet geblieben. Auch der Deutsche Journalistenverband fordert, den Filmbericht umgehend wieder zugänglich zu machen. Das Vorgehen der Zuckerberg-Konzerne sei empörend und absolut inakzeptabel. Noch nie hat der Deutsche Presserat so viele Beschwerden erhalten wie im vergangenen Jahr. In vielen Schreiben ging es um die Berichterstattung zur Corona-Pandemie. Viele Menschen hätten sich klare und verlässliche Fakten gewünscht, zweifelten aber am Wahrheitsgehalt der Medienberichte. Insgesamt gingen mehr als 4000 Beschwerden ein. Im Vorjahr waren es nur gut 2000. Die Cherokee fordern, ihren Namen von einem gleichnamigen Jeep zu entfernen. Ein Vertreter der indigenen Ethnie in den Vereinigten Staaten fordert eine gesellschaftliche Debatte über kulturelle Angemessenheit. Es sei Zeit, dass Unternehmen und Sportvereine aufhörten, Namen, Bilder und Maskottchen amerikanischer Ureinwohner auf ihren Produkten zu verwenden, so Chuck Hoskin. Wer sein Volk ehren wolle, solle sich über seine souveräne Regierung, seine Rolle in den USA, Geschichte, Kultur und Sprache informieren.
Gabi Wuttke mit den Kulturnachrichten. Und eine Nachricht des Abends, die wollen wir vertiefen. Zu Hause in San Francisco ist nun einer der letzten Beat-Poeten gestorben. Lawrence Ferlinghetti wurde 101 Jahre alt. In unserem Archiv habe ich eine Sendung aus dem Jahr 2008 gefunden über die raue, aber auch lustige Welt der Beatniks. Ferlinghetti gehörte dazu.
Didn't get much sleep last night thinking about underwear.
Konnte kaum schlafen letzte Nacht, weil ich an Unterwäsche dachte. Kann man jemals aufhören, über Unterwäsche im Allgemeinen nachzudenken? Wenn du dich in die Sache vertiefst, tun sich plötzlich schockierende Probleme auf. Mit Unterwäsche haben wir alle zu tun. Jeder Mann trägt irgendeine Sorte Unterwäsche. Sogar Indianer tragen Unterwäsche. Sogar Kubaner tragen Unterwäsche. Der Papst trägt Unterwäsche, wie ich hoffe. Der Gouverneur von Louisiana trägt Unterwäsche. Ich sah ihn im Fernsehen. Er muss ziemlich enge Unterwäsche haben. Er hat sich ganz schön gewunden. Unterwäsche kann wirklich zu einer Fessel werden. Man kennt ja die Unterwäschereklame für Männer und Frauen. So ähnlich, aber auch so unterschiedlich. Unterwäsche für Frauen hält die Dinge oben. Unterwäsche für Männer hält die Dinge unten. Unterwäsche ist eine Sache, die Männer und Frauen gemeinsam haben. Unterwäsche ist alles, was zwischen uns steht.
Der Beat-Poet Lawrence Ferlinghetti. Zu seinem 100. Geburtstag hat er 2019 noch eine Autobiografie geschrieben und die hatte unser Kollege André Hatting damals verschlungen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Manche sagen ja, Ferlinghetti hat vor allem eine wichtige soziale Rolle gespielt. Wie schätzen Sie seine Bedeutung ein?
Ja, ich denke, das ist in der Tat ein sehr zentraler Punkt, denn Ferlinghetti hat nichts Geringeres geleistet, als eine ganze Schriftstellergeneration ermöglicht. Also die Beat Generation, die Beatniks, die wären ohne seine City Light Press, also seinen Verlag, nicht denkbar gewesen. Und geradezu bahnbrechend ist die Veröffentlichung von Allen Ginsbergs Howl in diesem Verlag 1956. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens ist dieses Langgedicht von Allen Ginsberg sowas wie das Manifest der Beat Generation, der geschlagenen Generation. Und gleichzeitig war es ein Skandal, denn Ginsberg, selber homosexuell, hat in diesem Gedicht ganz offen Homosexualität thematisiert und eben nicht diskreditiert. Und zur Erinnerung, wir reden hier vom Jahr 1956. Illinois war aber der erste Staat, der die Strafbarkeit von Homosexualität abgeschafft hat. Und das war aber erst 1962, also 6 Jahre später. Das heißt also, mit der Veröffentlichung dieses Gedichtes, für das dann Ferlinghetti auch der Prozess gemacht worden ist, mit diesem Gedicht war auf einen Schlag völlig klar, wer diese Beat Generation ist. Und es war auch klar, wo eigentlich der emanzipatorische und der aufklärerische Impetus dieser Generation gewesen ist. Und er hat zum Zweiten auch Maßstäbe als Buchhändler geleistet. Sein City Lights Bookstore in San Francisco war von Anfang an viel mehr als ein Shop. Das war eine Begegnungsstätte für linksintellektuelle Menschen, eine Keimzelle. Und Ferlinghetti hat später mal gesagt, sein Laden war wahrscheinlich der erste und einzige in den ganzen USA, wo man nicht, wenn man reinkam, gleich gefragt wurde, und was kann ich für Sie tun? Sondern wo man einfach abhängen konnte, lesen konnte, sich entspannen konnte und plaudern konnte.
Ferlinghetti war aber eben nicht nur Verleger und Buchhändler, sondern auch selbst Autor. Erfolgreich?
Erstaunlicherweise ja. Deswegen erstaunlich, weil, wie wir beide wissen, nicht unbedingt jeder Verleger ein guter Autor ist. Zum anderen, weil Ferlinghetti nun ausgerechnet mit Gedichten erfolgreich gewesen ist. Sein Band Coney Island of the Mind, Deutsch 1962, unter dem Titel Ein Coney Island des inneren Karussells, hat sich 1 Million Mal verkauft. Ein Gedichtband, 1 Million Mal.
Wow.
Also das ist echt eine Hausnummer. Da würden also viele Lyriker heute sagen, das würde ich mir auch wünschen. Ferlinghetti hat es geschafft. In den 50er Jahren war also sehr erfolgreich als Lyriker und das war im Prinzip auch seine Gattung. Also die Lyrik, er hat selber mal gesagt, wichtig sei ihm in der Lyrik, dass sie auf der einen Seite eine gewisse Oberflächlichkeit habe, dass sie also nicht zu akademisch daherkommt, dass sie zugänglich ist und dass sie auf der anderen Seite aber noch eine Art Doppelbödigkeit besitze, die, wenn man sich dann in das Gedicht hineinkniet, man eben noch die Möglichkeit hat, andere Dinge zu entdecken. Und das hat er wohl offenbar sehr gut vorgemacht, sonst hätte sich dieser Band nicht so oft verkauft.
Mhm. Sein letztes Werk ist, wie gesagt, 2019 erschienen, die Autobiografie Little Boy, rausgebracht auf Deutsch von Schöffling und Co. Ein 100-Jähriger zieht Bilanz. Wie fällt die aus?
Ja, Frau Bürger, ich hätte mir gewünscht, dass diese Autobiografie spannender wäre. Seine Bilanz ist, ich zitiere mal, wie er das selber in dem Buch sagt, ist die Suche nach dem Plot des eigenen Lebens. Und wenn man jetzt ein bisschen böse ist, würde ich sagen, na, das hat er aber nicht gefunden. Er schreibt, bevor ich 90 war, hatte ich nie Zeit, mal Luft zu holen und nachzudenken, wo ich war im Leben. Also bis zum 90. Lebensjahr hat er es nicht geschafft. 10 Jahre später, mit 100, veröffentlicht er dann diese Autobiografie, die aber auch sehr künstlerisch ist. Es ist im Prinzip ein einziger Bewusstseins- Strom, den er hat, man könnte jetzt auch böse sagen, ein einziges Palaver ohne Punkt und Komma. Die ersten 24 Seiten sind noch interessant. Da erzählt er wirklich Autobiografisches, wie er dann also nach dem frühen Tod der Eltern dann zu einer Pflegefamilie kommt und wie das so ist. Und dann, ja, dann bricht er so aus und dann geht es um Gott und die Welt, um den Teufel. Und ach ja, das ist viel Pathos, viel Plattitüde. Ja, da hätte ich mir mehr persönliche Geschichten gewünscht und erhofft. Ich meine, was hat der Mann alles erlebt? Wen hat er alles gekannt? Also da hätte man tatsächlich aus dem Vollen schöpfen können. Tut er für meinen Geschmack nicht. Also diese Bilanz, also literarisch gesehen, eher mau.
Was bleibt von Lawrence Ferlinghetti?
Also zum einen natürlich der wichtigste Förderer einer antiakademischen, kapitalismuskritischen Literaturbewegung, ja, des letzten Jahrhunderts in den USA, kann man ohne Zweifel sagen. Also ohne Lawrence Ferlinghetti kein Jack Kerouac, kein Allen Ginsberg, kein William Burroughs. Und darüber hinaus eine Frohnatur, die immer auch an die Kraft der Lässlichkeit und des Humors geglaubt hat, der nie verbissen war, sondern liberal im besten Sinne. Und wenn wir uns jetzt nochmal an das Unterwäschegedicht erinnern zu Anfang, dann macht das das eigentlich ganz schön klar und deutlich, dass er tatsächlich auch einen Blick hatte für die kleinen Sachen, für die ulkigen Sachen, für das, was uns irgendwie alle verbindet und gleich macht. Und das, denke ich, bleibt oder sollte bleiben.
André Hatting erinnerte an einen der letzten Beat-Poeten, Lawrence Ferlinghetti. Er starb im Alter von 101 in San Francisco. Die Expressionisten und der Kolonialismus. Am Beispiel einer Sammlung des Malers Karl Schmidt-Rottluff untersucht das Berliner Brücke-Museum gerade dieses Verhältnis. Unsere Hauptstadt-Kulturkorrespondentin Christiane Habermals hat gestern hier in Fazit darüber berichtet. Heute führen wir das nochmal weiter, denn der Deutsche Museumsbund hat einen neuen Leitfaden für Museen vorgestellt zur Aufarbeitung von deren kolonialem Erbe. Dreisprachig auf Deutsch, Englisch und Französisch. Vollkommen neu ist dieser Leitfaden jetzt nicht, Christiane Habermals? Wie unterscheidet sich diese inzwischen dritte Version von den vorherigen?
Also es ist im Prinzip nicht so viel Neues. Es ist ja eine Art Praxishilfe mit Handlungsempfehlungen, wie die Museen mit ihren Beständen aus kolonialen Kontexten umgehen sollen. Der wurde in den letzten 4 Jahren erarbeitet und jetzt nochmal überarbeitet und geschärft, zum Beispiel bei dem Thema rechtliche Grundlagen für Rückgaben. Es geht um Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften, aber auch um ethische Fragen, um Transparenz. Und mit wem spricht man, wenn man Anfragen hat? Wer sind die Ansprechpartner? Wie sind die rechtlichen Grundlagen? Also es ist keine verbindliche Richtlinie. Handlungsempfehlungen, die heute vorgestellt wurden, auch nochmal eine Mahnung und Aufforderung an die Museen, dieses Thema, wenn sie es noch nicht getan haben, jetzt verstärkt auch anzugehen und an die Politik die Aufforderung, das eben auch ausreichend zu finanzieren.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Digitalisierung, um jetzt überhaupt einen Überblick über die Bestände mit fragwürdiger Provenienz zu bekommen. Wie sollen die Museen hier vorgehen?
Ja, das ist in der Tat ja erstmal die Grundlage, um Transparenz herstellen zu können gegenüber den Herkunftsgesellschaften, damit die überhaupt erstmal erfahren können, was da alles in den Depots liegt. Und da sind die Museen bislang noch nicht sehr weit vorangekommen. Also es gibt kein einziges ethnologisches Museum, das seine Bestände schon online gestellt hätte. Und allein das Ethnologische Museum in Berlin hat zum Beispiel 500.000 Objekte. Also das betrifft auch einfach eine große Anzahl von Objekten. Die Bund-Länder-AG hat da im letzten Jahr eine Digitalisierungsstrategie auf den Weg gebracht. Also einen Plan für eine große Datenbank, die systemkompatibel ist, also die Bestände der Museen peu à peu zusammenführen sollen. Aber die fangen gerade erst an, da fehlen Mittel und auch zum Beispiel Kunsthistorikerinnen, Ethnologinnen in den Museen, die das dann auch machen können. Denn es braucht für die Erfassung der Bestände Fachkenntnis und für Wissenschaftler ist das nicht unbedingt der attraktivste Job, den man sich vorstellen kann. Also da gibt es ganz andere Dinge.
Mittel fehlen, glaube ich, an allen Ecken und Enden beim Thema Provenienzforschung. Sagt der Leitfaden was zur nötigen Finanzierung?
Also es wurden jetzt keine konkreten Zahlen genannt, aber der Bedarf ist natürlich groß. Also ein Beispiel wurde genannt, ein Wissenschaftler, der an einem Projekt arbeitet, der kostet etwa 70.000 Euro im Jahr. Wenn man sich vorstellt, ein Projekt, das mit 2 Leuten ausgestattet ist, über 2 Jahre geht, da ist man dann schnell bei 300.000 Euro nur für ein Projekt. Und es sind viele Projekte notwendig, um die Bestände aufzuarbeiten. Anderes Beispiel, das Humboldt-Forum. Das hat jetzt 4 neue Stellen bekommen, bezahlt vom BKM, also von Kulturstaatsministerin Grütters aus ihrem Haushalt, eben bei dieser 500.000 Objekten des Ethnologischen Museums von Berlin ist das natürlich sehr wenig. Also die Politik hat da etwas auf den Weg gebracht. Das Deutsche Kulturzentrum Kulturgutverluste, das ist ja seit 2019 auch für koloniales Erbe zuständig. Da können Museen, vor allem auch kleine Museen, sich mit Projekten bewerben. Das wird finanziert von Bund und Ländern. 22 Projekte werden da gerade erforscht, aber das Budget ist immer noch sehr begrenzt.
Wir haben heute schon hier im Programm mit dem Hamburger Globalhistoriker Jürgen Zimmerer gesprochen. Er hat an diesem neuen Leitfaden des Deutschen Museumsbundes mitgearbeitet und schildert seine Eindrücke so.
Am beeindruckendsten aus meiner Sicht war das Plädoyer der Museumsleute, die sagen, es wird jetzt alles eigentlich auf uns abgeladen und die Politik lässt uns im Stich. Es gibt Restitutionsforderungen, auch in der öffentlichen Debatte. Aber wir dürfen ja gar nicht restituieren. Selbst wenn wir wollten, können wir das nicht, weil wir den Landesgesetzen unterworfen sind. Und hier muss die Politik jetzt eigentlich nachziehen.
Die Politik muss nachziehen, sagt Jürgen Zimmerer. Christiane Habermals, was genau müsste also passieren?
Ja, das Problem ist, dass in vielen Ländern, und das ist ja unterschiedlich geregelt, Museumsbestände sind ja meistens Landeseigentum, manchmal auch Eigentum der Kommune. Und das Haushaltsrecht verbietet es, dass Landeseigentum veräußert wird oder hergeschenkt wird. Und das betrifft eben auch den Fall einer Restitution. Das heißt, da muss erst oft langwierig in Haushaltssitzungen der Wert dieses Objektes ermittelt und aus dem Haushalt rausgerechnet werden. Da muss es also Anpassungen geben, damit das in der Praxis überhaupt reibungslos über die Bühne gehen kann. Immerhin gibt es jetzt auf Bundesebene offenbar eine Regelung. Das wurde heute auch bekannt gegeben, war mir auch neu. Also, dass das BKM offenbar im Bundeshaushalt 2021 den Vermerk hat aufnehmen lassen, dass Rückgaben nicht am Haushaltsrecht scheitern sollen. Also das gilt dann aber natürlich nur für die Institutionen des Bundes, die damit dann in die Lage versetzt werden, Sammlungsgut aus Unrechtskontexten unentgeltlich an Herkunftsländer zurückzugeben.
Wie ist denn diese Situation konkret? Gibt es real viele Forderungen nach Rückgabe?
Also das ist das, was die Museen immer sagen. Es ist eigentlich eher eine Debatte, die in der Gesellschaft geführt wird. In den Museen bildet sich das gar nicht so sehr ab. Es gibt nicht so viele Rückgabeforderungen. Dafür viele Anfragen nach Kooperation und Zusammenarbeit. Die Herkunftsgesellschaften wollen wissen, was haben die Museen, wo sind die Objekte, wie sind sie nach Deutschland gekommen. Es gibt großes Interesse daran, dass in den Heimatländern Strukturen aufgebaut werden, Interesse an wissenschaftlichem Austausch auf Augenhöhe. Rückgaben zumindest stehen da offenbar nicht an erster Stelle. Aber das kann sich natürlich auch sehr schnell ändern, wenn die Bestände alle online gestellt sind. Und Rückgaben sind auch sehr komplexe Prozesse. Selbst wenn der Unrechtkontext längst unstreitig ist, wie das ja bei den Benin-Bronzen zum Beispiel der Fall ist, oder bei der Tansania-Sammlung, die jetzt im Humboldt-Forum ausgestellt werden soll. Es braucht am Ende auch politische Entscheidungen in den Regierungen der Herkunftsländer, die diese Rückgabe dann auch offiziell einfordern müssen. Und da ist die politische Gemengelage so oft so kompliziert, gibt oft so ganz unterschiedliche Interessen in den Zentralregierungen und in den einzelnen Herkunftsgesellschaften, denen die Kunstwerke geraubt wurden. Das ist sehr komplex und man kann auf der anderen Seite die staatlichen Ebenen aber auch nicht umgehen. Also es ist auf jeden Fall auch da, ja, würde ich sagen, noch ein weiter Weg zu gehen insgesamt.
Der Deutsche Museumsbund hat einen neuen Leitfaden vorgestellt zum Umgang der Museen mit kolonialem Erbe. Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio. Besten Dank.
Gerne.
Und jetzt macht Gregor Sander neugierig auf die frischen Zeitungsfeuilletons vom Mittwoch.
Jeder Dancefloor zwischen Sao Paulo und Tübingen trägt Trauer, titelt die Süddeutsche Zeitung und bedauert das Ende des Elektroduos Daft Punk. Und obwohl Joachim Henschel dem Rhythmus der Franzosen etwas ausgesprochen Unelegantes bestätigt, löste sich dieses Gefühl bei ihm auf, wenn man den eigenen Körper dazu addierte, sich einhängte in den abgehackten Swing und der quäkenden Entenschnabelmelodie erlaubte, sich durchzufressen von einem Ohr zum anderen, einmal quer durchs Hirn. In der Tageszeitung Die Welt würdigt Max Dax Daft Punk als Gesamtkunstwerk. Ihre zum Markenzeichen gewordenen retrofuturistischen Outfits samt Robotermasken sind im Vitra Design Museum ebenso als stilprägende Artefakte ausstellbar, wie sie auf der Bühne verlässlich die willkommene Illusion erweckten, Außerirdische aus der Zukunft seien im Club gelandet. und im Tonfall einer Bedienungsanleitung für ein technisches Gerät erklärt Max Dax dann die Feinheiten des nun aufgelösten Elektroduos. Dank der Nutzung kleiner, in komplexer Musiksoftware versteckter Innovationen wie der sogenannten Sidechain Compression, mithilfe derer in synthetischen Hallräumen entscheidende, für das menschliche Ohr als Kick empfundene Dynamiksprünge in größter Lautstärke hörbar und spürbar gemacht werden können, erfanden Daft Punk den ausdifferenzierten Clubsound von heute. Die Berlinale in Pandemiezeiten haben Carlo Chatrian und Mariette Riesenbeek erfunden. Das Festival wurde geteilt. Im März sieht die Jury und das Fachpublikum die Filme. Im Juni soll das Publikum ins Kino gehen. Was Andreas Busche und Christiane Peitz vom Berliner Tagesspiegel zu folgender Frage brachte: Das Publikum kann nicht zum Festival kommen. Warum geht das Festival nicht zum Publikum? Woraufhin Chatrian antwortet: Sind Sie sicher, die Leute wollen noch mehr Filme online gucken? Wenn sie das Festival vermissen, dann das Gefühl, etwas gemeinsam im Kino erleben zu können. Vermutlich ist das richtig, aber immerhin wurde die in den Mai verlegte Leipziger Buchmesse auch schon abgesagt. Gibt es also einen Plan B für die Juni-Berlinale, fragen die Tagesspiegel-Autoren, und Riesenbeek erklärt: Das Juni-Event ist doch unser Plan B, Sie fragen nach Plan C. Wenn im Juni die Kinos geschlossen sind, hat die Filmwelt noch ganz andere Probleme. Die Jury besteht diesmal aus 6 ehemaligen Goldene Bären-Gewinnern, von denen der Vorjahressieger, der Iraner Mohammad Rasulov, auch noch unter Hausarrest in Teheran steht. Mariette Riesenbeek beschreibt deren Arbeit in der nächsten Woche so: Die Jury ist im Hotel untergebracht, sie wird keinen Kontakt zu anderen Menschen haben und die Filme gemeinsam in einem Kino anschauen, das groß genug ist. Es werden 6 Personen sein, 5 JurorInnen und eine Verbindungsperson für Rasulov, der die Filme bei sich zu Hause im Heimkino in Teheran sieht. Wie viel einfacher erscheint einem da doch die Produktion eines Podcasts. 2 Personen und ein Mikrofon, mehr brauchten auch Barack Obama und Bruce Springsteen für ihre Spotify-Rederunde Renegades Born in the USA nicht. Susanne Wahabzadeh erklärt für die SZ das Verbindende des Ex-Präsidenten mit dem Rockstar. Es ist fast unmöglich, innerhalb der USA weiter voneinander entfernt aufzuwachsen als in New Jersey und Hawaii. Aber die beiden arbeiten recht mühelos heraus, warum die Erfahrungen dann doch viel miteinander zu tun haben. Sie haben, erzählen sie, innerhalb ihrer Gemeinden eine Außenseiterrolle eingenommen. Was Jan Wiele von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dann doch etwas eigenartig vorkommt: Manchmal wirkt es in der ersten Folge Outsiders wie ein kurioser Überbietungswettbewerb zwischen 2 weltberühmten Persönlichkeiten, wer irgendwann früher der größere Außenseiter war. Und so empfiehlt Wiele eine einfache Alternative. Ohnehin ist es nicht nur effizienter, sondern auch angenehmer, sich einen Springsteen-Song oder eine Obama-Rede anzuhören, als deren Nacherzählungen und Exegesen in 8 Stunden Podcast.
Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und verabschiede mich mit Reggae aus Hamburg, die Band Guayasau, Felicity. Kommen Sie gut durch die Nacht.